Deutschlandfunk Kultur. Weltzeit.
Mit André Zanto, schönen guten Tag. Wir setzen in der Weltzeit unsere Indienwoche fort und schauen heute nach Gujarat. Ein Bundesstaat im Westen des Landes, aus dem Mahatma Gandhi stammt. Von dort hat er seinen friedlichen Freiheitskampf gestartet, bis er 1948 erschossen wurde. Weil Gandhi ein Indien für alle Religionen wollte, drückte ein Hindu-Nationalist ab.
Natu Ram Vinayak Godse. Der hat sich verbeugt vor Gandhi und hat dann geschossen. Er hat sich auch nicht versteckt, ist nicht fortgelaufen, er hat sich festnehmen lassen. Er wollte diese Tat als ein Fanal, ein Signal gewertet wissen. Der hat Gandhi angekreidet, dass er bereit war, den Muslimen, die ja nicht wenige waren, einen Platz in Indien zu gewähren.
Gegen diesen Platz für Muslime in Indien, immerhin 14% der Bevölkerung, kämpfen Hindu-Nationalisten bis heute. Einer ihrer Vertreter sitzt seit 5 Jahren an der Regierungsspitze und hat gute Chancen auf die Wiederwahl, Narendra Modi. Der Premierminister stammt auch aus Gujarat, regierte den Bundesstaat 13 Jahre lang und wuchs auf in der dortigen Wirtschaftsmetropole Ahmedabad. Dorthin ist Gerd Brendel für die Weltzeit gereist, auf den Spuren von Indiens Premierminister und immer im Spannungsverhältnis von Religion und Nationalismus. Beides beginnt sehr früh am Tag.
Bharat Mata ki Jai.
Bharat Mata ki Jai.
Jaja Pranam. Ek, do, tin.
Morgens um 7 in einem Park im Nordwesten von Ahmedabad oder Ahmedabad, wie die Einheimischen sagen. Mr. Ranish Gupta, der mit seinen kurzen Khaki-Hosen ein bisschen so aussieht wie ein in die Jahre gekommener Pfadfinder, hat eine indische Flagge in den Boden gerammt. Ein Dutzend Männer machen zu seinem Kommando Rumpfbeugen, kreisen die Arme und singen patriotische Lieder.
Namaste.
Chaka nennt sich das morgendliche Ritual aus Drill, Andacht und politischer Demonstration. Denn die Chakas, wie sie nicht nur hier, sondern jeden Morgen überall in Ahmedabad und ganz Indien stattfinden, sind die Keimzelle des RSS, einer paramilitärischen freiwilligen Organisation von Hindu-Nationalisten, gegründet 1925, inzwischen mehr als 5 Millionen Mitglieder. Als sein politischer Arm gilt die Partei BJP von Indiens Premierminister Modi, der in den 70er Jahren selbst RSS-Mitglied war.
Der RSS ist eng mit den Riten dieses Landes verknüpft.
Erklärt mir später das RSS-Mitglied Pradeep Jain in seiner Anwaltskanzlei. Für ihn sind Hinduismus und das Land identisch.
So for you, Hinduism and country is identical?
100%. 100%.
Und was ist mit den Indern, die keine Hindus sind, wie Christen und Muslime?
Anyone can worship.
Jeder, der Indien als Muttergöttin verehrt, ist Hindu oder Nationalist.
Hindu or Nationalist.
Andersgläubige haben keinen Platz in diesem Weltbild. Sie sollen sogar aus der eigenen Geschichte verschwinden. Hindu-Nationalisten aus RSS und BJP fordern zum Beispiel die Umbenennung der Millionenmetropole Ahmedabad, weil ihr Name von dem muslimischen Erbauer der Stadt im 15. Jahrhundert stammt, Sultan Ahmed Shah.
Ja, sure, Karnavati. It was established by Karan Raja.
Künftig solle seine Stadt Karnavati heißen, nach einem hinduistischen Lokalfürsten, dessen Siedlung Ahmed Shahs Stadtgründung nicht überdauerte. Aber der RSS betreibt nicht nur Symbolpolitik mit Städtenamen. Am 27. Februar 2002 kam bei einem Brand in einem Zug hinduistische Pilger ums Leben. Die Brandursache ist bis heute nicht geklärt. Aber aus Rache gingen in den nächsten Tagen fanatische Hindus in Ahmedabad auf Muslime los, aufgehetzt von RSS-Funktionären. Mindestens 1000 Menschen kamen ums Leben. Politische Verantwortung trug damals auch Narendra Modi. Er war von 2001 bis 2014 Regierungschef des hiesigen Bundesstaats Gujarat.
Auf beiden Seiten wurden Menschen umgebracht. Das war nur eine Gegenreaktion.
Wie gilt der Hindu-Nationalist Pradeep Jain ab? An was er sich noch erinnern kann? Der Rechtsanwalt schüttelt energisch mit dem Kopf. Nichts.
Nobody remember about it right now.
But here people are not remembering. Nothing.
Ein paar Menschen in Ahmedabad verfolgt die Erinnerung an das Pogrom vor 17 Jahren allerdings bis heute.
Ich lebte damals bei meinen Eltern in Jamalpura im Herzen der Altstadt. Hier leben Hindus und Moslems auf engstem Raum zusammen. Es war die schlimmste Zeit meines Lebens. Hindus und Moslems gingen mit Steinen aufeinander los und im College wollte keiner meiner Hindu-Kommilitonen mehr mit mir reden.
Imran ist Moslem, 32 Jahre und Musikchef eines Privatradios. Er wohnt heute im 13. Stock eines Hochhauses im Viertel Juhapura.
Juhapura ist das muslimische Ghetto in West Ahmedabad und eine der wenigen Gegenden, wo es Moslems vom Gesetz her gestattet ist, Eigentum in Ahmedabad zu erwerben. In mehrheitlich hinduistischen Vierteln ist das verboten.
Die Straße vor seinem Hochhaus gleicht einer Sandpiste. Die Siedlung auf der anderen Seite ist heruntergekommen, kein Grün weit und breit.
Hier in Juhapura gibt es keine funktionierenden Abwasserkanäle. Die Straßen sind schlecht und manchmal halten noch nicht einmal die Busse hier.
Dass Imran in einem Ghetto wohnt, wird ihm jeden Morgen auf dem Weg zur Arbeit klar. Wie eine unsichtbare Mauer trennt die Stadtautobahn Juhapura vom Rest der Metropole. Hier säumen Bäume die breiten Straßen. Und hier hat Premierminister Modi einst als Jugendlicher mit seinem Bruder einen Teestand betrieben. Die Teestände sind seltener geworden, seit überall Shopping-Malls hochgezogen worden sind. Die größte steht gleich gegenüber von Imrans Radiosender Red FM. Zwischen Pop und den neuesten Filmhits erklärt eine Jungschauspielerin den Hörern die aktuellen Bollywood-Dance-Moves.
Red FM, hi, ich bin RJ Ravi und Election Season.
Dann fordert der Moderator die Hörerinnen und Hörer auf, von ihrem Wahlrecht Gebrauch zu machen. Imran ist stolz auf die Kampagne seines Senders für Erstwähler. Über die politische Einstellung seiner Kollegen macht er sich als einer von zwei Muslimen in der Redaktion allerdings keine Illusion.
Seit 12 Jahren arbeite ich für den Sender. Meine Kollegen sind in Ordnung, aber ich vermeide Politik. Immer wenn ich doch was sage, zum Thema Muslime oder Kaschmir, bekomme ich zu hören, du hast hier kein Recht zu wohnen, geh doch nach Pakistan.
Den Mund halten, seine Meinung lieber für sich behalten. Die Aktivistin Zakia Soman hat das Gegenteil gewählt. Seit jener Nacht im Februar 2002, als der Mob auch ihre Familie bedrohte.
Ich lebte damals in Paldi, einer kleinen Enklave mit wohlhabenden muslimischen Familien. Wir konnten Rauch aufsteigen sehen und Schreie hören. Ich muss an die 100 Mal bei der Polizei angerufen haben, aber die hat nur abgewiegelt. Als es dunkel wurde, habe ich Panik bekommen. Ich hatte furchtbare Angst um meinen kleinen Sohn. Ich wollte nur noch weg. Und dann hat endlich ein befreundeter muslimischer Polizist eine Eskorte geschickt. Mit der sind wir dann nach Juhapura gefahren, in Sicherheit. Entlang der Straße sind wir an brennenden Geschäften vorbeigekommen. Auch Wohnungen von Muslimen und sogar Moscheen standen in Flammen. Ich bin hier geboren und aufgewachsen, aber an diesem Tag habe ich mich gefragt, ist das noch meine Stadt?
Die Erfahrung von 2002 veränderte ihr Leben. Zakia Soman stammt aus einem alteingesessenen Professorenhaushalt.
Ich bin sehr weltlich aufgewachsen. Meine Eltern haben uns nie gezwungen, zur Moschee zu gehen oder zu fasten. Aber nach 2002 bin ich zu einer politischen Muslima geworden. Ich habe mich von meinem gewalttätigen ersten Mann getrennt und mir ist bewusst geworden, wie alles zusammenhängt. Die Ungerechtigkeit in der Gesellschaft, in der eigenen Gemeinschaft, in der Familie.
Später gründete sie eine Bewegung für muslimische Frauen in Indien, die gegen alte Traditionen kämpft. So konnte zum Beispiel ein muslimischer Mann eine Ehe einfach beenden, indem er dreimal das Wort Scheidung rief. Dagegen reichte Somans Organisation Verfassungsbeschwerde ein und bekam Recht. Die herrschende BJP-Regierung musste ein Gesetz verabschieden, das muslimischen Männern diese Tradition untersagte. Seitdem werfen Freunde Zakia vor, sich von der Regierung für deren antimuslimische Politik einspannen zu lassen.
Now they started saying that I am a stooge of the RSS and the BJP. Yeah. And see, the proof is...
Und der Beweis?
She is married to somebody who is a Hindu.
Ihre zweite Heirat mit einem Hindu. Das reicht und schon hagelt es Misstrauen. Werden die Wunden der Vergangenheit zwischen Muslimen und Hindus jemals heilen in Indien?
I still believe that ordinary people, ordinary Indians.
Ich glaube immer noch, dass die einfachen Inder friedlich sind. Sie sind religiös, aber sie hassen nicht einander. Und ich hoffe darauf, dass die Menschen letztendlich die Politik der Angst zurückweisen werden.
They will reject this politics of hatred and politics of fear.
Sollte die regierende BJP allerdings die Wahlen gewinnen, wäre das eine Bestätigung für die Hindu-Nationalisten und ihre minderheitenfeindliche Politik. Rund 14% der Inder sind Muslime, rund 80 Hindus. Ähnlich ist das Verhältnis auch in Ahmedabad, wo zumindest in der Altstadt das Zusammenleben funktioniert. Moscheen, Mausoleen, Jain- und Hindu-Tempel, alles auf engstem Raum. Ein Labyrinth von Gassen, die in den sogenannten Poles münden, geschlossenen Hofanlagen, in denen Großfamilien bis unters Dach leben. Da, wo baufällige Häuser durch moderne Wohnblocks ersetzt wurden, leben Shahrukh, seine Frau, zwei Kinder und eine Ziege auf 15 Quadratmetern in einem Zimmer glücklich.
Now it's good. I like this place.
Vor 2 Jahren ist Shahrukh mit seiner Familie aus dem Nachbarstaat Rajasthan hierher gezogen. Früher hat er in einem Callcenter gearbeitet, aber als Rikscha-Fahrer verdient er mehr. Umgerechnet 90 Euro pro Monat. Seine Frau Zainab verdient als Schneiderin noch mal so viel. Von Politikern halten Shahrukh und Zainab übrigens nichts. Auch bei der Parlamentswahl werden sie nicht mitmachen.
All the cheaters.
Alles Betrüger. Das gelte auch für Religionsvertreter.
Some people are not good.
Religious people are same.
Ausgenommen der Imam, der die beiden heimlich in einer Moschee getraut hat. Religion und Politik sind in ganz Indien untrennbar miteinander verbunden. Besonders in Ahmedabad. Nur abends verschwimmen die Grenzen. Wenn die Trommeln aus dem Mausoleum des Stadtgründers Ahmed Shah erklingen, wurden früher die Stadttore geschlossen und heute beginnt der Nachtbazar auf dem Manek Chowk. Der wichtigste Platz der Altstadt trägt seit jeher den Namen eines hinduistischen Sadhus. Der Asket Manek gilt einer Legende nach als spiritueller Widersacher des muslimischen Sultans, in einer anderen als weiser Ratgeber bei dessen Stadtneubau. Heute feiern auf dem Platz Abend für Abend Büroangestellte neben Taxifahrern, hinduistische und muslimische Großfamilien mit Gebetskappe und Gesichtsschleier. Eine friedliche Koexistenz vor dampfenden Töpfen und Kebabgrills. Es gibt noch einen Ort in Ahmedabad, wo die Religion keine Rolle spielt. Vorausgesetzt, man traut sich spät nachts noch in das verrufende Charanagar. Dem Viertel der Alkoholschmuggler und Schmugglerinnen und Schwarzbrenner. Selbst Shahrukh, der Rikscha-Fahrer, ist zum ersten Mal in der Gegend. Seit der Unabhängigkeit Indiens 1947 herrscht im ganzen Bundesstaat Gujarat Prohibition. Und genauso lange versorgen die Bewohner des Viertels ganz Ahmedabad mit der illegalen Ware. Es ist lange nach Mitternacht und im zur Bar umfunktionierten Wohnzimmer von Sunita Batunge herrscht Hochbetrieb.
Ich war schwanger, wohnte im Haus meiner Schwiegereltern. Mein Mann tourte als Musiker und war nie zu Hause. Und ich hatte ständig Krach wegen Geld. Da haben mein Mann und ich beschlossen, ins Familiengeschäft mit dem Alkohol einzusteigen.
Sunitas Schmuggeltouren führen über die Grenze in den Nachbarbundesstaat Rajasthan. Polizeikontrollen versucht sie zu umgehen, aber im Grunde verdienen die Ordnungshüter mit beim Schmuggeln.
Das ganze Geschäft mit dem Alkohol hängt komplett von der Polizei ab und ob die Beamten gerade Bestechungsgelder annehmen oder von oben Druck bekommen. Dann gibt es eine Razzia und ich lande mal wieder im Gefängnis.
Plötzlich knipst jemand das Licht aus und alle Gäste verstummen. Draußen fährt eine Polizeistreife vorbei. Es ist Wahlkampfzeit und der Druck von oben auf die Polizei besonders hoch. Aber heute geht alles gut. Keine Razzia. Die Nacht wird noch lang. Im Morgengrauen knattert Shahruks Rikscha auf dem Nachhauseweg vorbei an Gandhis berühmten Ashram. Von hier aus begann Mahatma Gandhis gewaltloser Kampf für die Unabhängigkeit Indiens. Im März 1930 startete sein Salzmarsch aus Ahmedabad gegen das britische Salzmonopol. Heute kommt uns ein Laster mit Wahlkampfplakaten der Regierungspartei BJP entgegen. Kommt alle! Heute Abend spricht Yogi Adityanath, klärt es aus den Lautsprechern. Yogi Adityanath ist Ministerpräsident des Bundesstaates Uttar Pradesh und radikaler Vertreter eines Indiens nur für Hindus. Wenn am 23. Mai die Auszählung der Stimmen in ganz Indien beginnt, wird sich zeigen, für welches Land sich die Wähler entschieden haben. Für ein Land, in dem Moslems, Christen und Hindus durch unsichtbare Mauern getrennt leben, oder für ein Indien, das Platz hat für alle, wie das Indien, für das Gandhi kämpfte und wie es gelebt wird, Nacht für Nacht auf dem Manek Chowk in der Altstadt von Ahmedabad.
Gerd Brendel mit seinen Eindrücken aus dem Bundesstaat Gujarat im Westen Indiens. Ja, Religionen sind sehr politisch in Indien, genauso wie Kühe. Die sind heilig für die Hindus, aber sie sind auch schädlich für die Ernte von Bauern. Zumindest wenn sie über die Felder trampeln und alles abfressen. Und deshalb beschweren sich einige Bauern auch, wenn sich die heiligen Kühe dort aufhalten, wo sie nicht hingehören, was öfter mal vorkommt. Und dieser Unmut könnte sogar zur Gefahr werden für Premierminister Modi und seine hindu-nationalistische BJP jetzt bei den laufenden Parlamentswahlen. Gerd Wolf über das Politische an den Kühen in Indien, die überall rein dürfen.
Die Kühe kamen in der Nacht. 35 Rinder standen plötzlich in den Klassenräumen der staatlichen Schule im Dörfchen Jika auf halbem Weg zwischen Delhi und Agra. Die Tiere hinterließen keinen sehr guten Eindruck und auch sonst einiges. Kühe drin, Schüler draußen. Das Spektakel dauerte lange Stunden. Und dass die Polizei nun gegenüber 100 Bauern ausgerechnet wegen Tierquälerei ermittelt, ist ein Witz. Den Kühen in der Klasse ging es so gut wie lange nicht. Aber vielen Bauern geht es schlecht in Uttar Pradesh, dem Bundesstaat mit den meisten Menschen in Indien. Das ist Shamsunda. Das Stockmaß oben auf dem Hubbel am Nacken wird bei 1,75 Meter liegen. Shamsunda ist weiß, seine Hörner sind lang und wenn dieser mächtige Stier seine feuchten Nüstern auf die Brille seines Gegenübers patscht, dann tut er das mit einer Zärtlichkeit, die man von Bullen der niedersächsischen Tiefebene beim besten Willen nicht gewohnt ist. Shamsunda ist ein Pflegefall.
Die liegen auf der Straße, die Tiere, sie haben Unfälle, die Alten werden ausgesetzt, die Hunde jagen sie, Hunde fallen sie an, sie werden lebendig gefressen, damit sie in Frieden sterben können. Deswegen bin ich hier.
Friederike Brüning, 61, die Kühe-Kümmerin. 1800 Tiere hat sie mittlerweile in ihrem Asyl. Blinde, Verwundete, Gequälte, Geschiente, verbundene Kreaturen stehen hier hufhoch im eigenen Dung. In einer Art Hospizstall liegt ein Bulle, dem der Zusammenprall mit einer Lokomotive das Rückgrat gebrochen hat. Er ist mit Schmerzmitteln vollgepumpt, wird täglich gewendet und wartet auf den Tod. Aus den Lautsprechern spült heilige Musik.
Das ist das Mahamantra. Das ist ein Mantra, was in unserem Zeitalter am effektivsten ist. Wir spielen es in allen, überall, im ganzen Gurschal, in allen Hallen, in allen Räumen, sodass kein Kalb oder keine Kuh stirbt, ohne den Namen Gottes zu hören.
Friederike Brüning kam vor über 25 Jahren in diese Gegend, des Glaubens wegen. Vrindavan ist der Ort, an dem Krishna seine Jugend zugebracht haben soll. Hochgeistlicher Boden. Ein Tempel reiht sich an den nächsten, ein Hotel für Religionstouristen ans andere. Kühe sind die heiligen Wesen des Hinduismus. Ein Symbol der Fruchtbarkeit und erst recht unantastbar, seit Mahatma Gandhi den Bauern und Hirten zum Mythos des jungen indischen Nationalstaates erhob. Doch dieser Mythos bröckelt, denn Millionen Kühe durchstreifen Stadt und Land und sie haben Hunger. Was soll ich noch machen? Ich werde mich aufhängen. Ich werde sterben. Was sonst? Chutla Lodal ist einer dieser Kleinbauern, die sich für die Pacht ihres Feldes tief verschuldet haben. Seit vor ein paar Wochen eine Horde Kühe über seinen Kartoffelacker zog, steht er vor dem Nichts. Das halbe Dorf muss mittlerweile nachts mit Taschenlampen auf den Feldern ausharren, um die Ernte zu bewachen. Ob Stöcke oder Stacheldraht, nichts hält die Rindviecher wirklich auf. Dass ihre Zahl so zugenommen hat, liegt an der Regierung. Kühe sind heilig, sie zu töten ist von jeher verboten. Aber früher wurden sie, wenn sie keine Milch mehr gaben, trotzdem Richtung Bangladesch getrieben. Die Muslims dort, in den Schlachthöfen, hatten kein Problem, die Sache zu erledigen. Premier Modis streng hinduistische Parteifreunde ließen diesen Handel stoppen. Das ist ein großes Wahlthema hier. Die Kühe fressen die Ernte und das alles frisst Modi die Stimmen weg. Erzählt Jagdish, der gerade wieder ein halbes Dutzend Kühe von der Autobahn getrieben hat. Eigentlich sind sie auch hier tief religiös. In Uttar Pradesh wurde sogar ein hinduistischer Yogi zum Ministerpräsidenten gewählt. Aber immer wieder wurde den Menschen staatliche Hilfe gegen die tierischen Übergriffe nur versprochen. Für die national-hinduistische BJP von Indiens Regierungschef Modi stimmten noch vor 5 Jahren in Uttar Pradesh fast 70% der Wähler. Doch nun könnte der Protest der Farmer Modis Wiederwahl gefährden. Gefräßige Kühe auf der einen Seite, der generelle Niedergang der Landwirtschaft auf der anderen, das teure Saatgut und die niedrigen Preise. Jetzt reicht es, sagen die Bauern. Am 9. Januar, als Modi seine Wahlkampagne beginnen wollte, da haben wir ihn an seine Versprechen erinnert. Friedlicher Protest, wir haben die Kühe hier an die Kreuzung getrieben. Aber die Polizei hat plötzlich auf die Tiere eingeschlagen, dann sind sie durchgegangen. Ich konnte mich gerade noch hinter eine Laterne retten. Aber wir haben Modis Kundgebung wenigstens verzögert. Ram Sahayadav ist der Bezirkschef einer Regionalpartei, die sich zwar sozialistisch nennt, mit dem Begriff aber eigentlich nicht viel verbindet. Yadav kann jetzt auf die Stimmen der Bauern hoffen, weil er ihnen höhere Subventionen als die jährlich umgerechnet 75 Euro verspricht, die die Regierung anbietet. Was am Ende womöglich dazu führt, dass die BJP den bevölkerungsreichsten Bundesstaat verliert. Deswegen gerät nun auch eine Deutsche unfreiwillig in den Wahlkampf.
Als Hindu komme ich da wahrscheinlich unwillkürlich rein, ne? Obwohl ich eigentlich politisch nicht interessiert bin. Aber dadurch, dass ich die Interessen der Kühe und dieser Religion hier vertrete und der BJP das eben auch vertrete, dann gehöre ich da wohl dazu.
Es gibt nicht viele Deutsche, denen die indische Regierung einen Verdienstorden anheftet. Der Padma Shri, den Friederike Brüning in diesem Jahr verliehen bekommt, ist die vierthöchste Auszeichnung, die das Land zu vergeben hat. Ein Orden für eine Tierschützerin, wenige Wochen vor der Wahl. Natürlich ist das politische Geschmäckle unübersehbar. Brüning selbst sieht das pragmatisch.
Für meine Aufenthaltsgenehmigung wird es dann weniger Probleme geben in Zukunft. Das ist nämlich auch nicht einfacher.
Brüning führt quasi einen mittelständischen Betrieb. 90 Leute, umgerechnet 30.000 Euro monatliche Kosten. Sie lebt von Spenden und schießt aus dem Geld zu, das ihr ihre Eltern vererbten. Die Bauern hätten ja recht, sagt sie, die Kühe aber auch. Ihr Ausweg aus dem Dilemma: wenn Scheiße doch irgendwann zu Geld würde.
Wenn in jedem Dorf sich eine Station befände, wo arme Leute den Kuhdung verkaufen konnten für einen gewissen, meinetwegen subventionierten Preis, dann würden sie vielleicht ihre Kühe nicht so schnell aussetzen, weil es kommt ja was rein. Also so müsste das organisiert sein, ne?
Ja, also vielleicht eine solidarische Kuhdung-Abgabe der Hindus, damit die Verluste der Bauern durch die Kühe ausgeglichen werden. Gerd Wolf war in Uttar Pradesh, dem bevölkerungsreichsten Bundesstaat Indiens im Norden. Am 23. Mai sollen dann die Ergebnisse verkündet werden der Parlamentswahl. Dann werden wir sehen, ob die Kühe den Hindu-Nationalisten der BJP von Premier Modi geschadet haben. Ich bin André Zanto. Morgen geht's hier weiter mit den indischen Frauen im Weltzeit-Podcast.